Hitzewelle im Süden Europas, Waldbrände in Spanien und Frankreich. Feuerwehrmänner kämpfen gegen die Flammen und auch hierzulande steigt die Gefahr. Die Hitze hält Deutschland in Atem. Der Wasserspiegel der Donau ist niedrig. Die Hitze macht den Menschen zu schaffen.
Ich bin müder, antriebsloser. Der Hund leidet. Die Menschen leiden.
Mein Alter merkt man schon. Ich bin auch schon jenseits der 60. Und dann muss man schon da ein bisschen schauen, dass man da ein bisschen zurückgeht von der Hitze. Ne?
Gar nicht gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin eher der Regenmensch.
Ich merke schon, wenn es ein bisschen so heiß wird, das druckt den Körper. Das druckt direkt. Es ist wie das Wetter, wenn dampfig wird. Das spürst du als Mensch. Das spürst du.
Willkommen zur Münchner Runde. Ja, was für ein Sommer. Schon jetzt über 5.100 Hitzetote Ende Juni, Anfang Juli. Allein in dieser Periode. Ja, was folgt noch? Es folgt in Bayern zum Beispiel jetzt morgen die höchste Warnstufe, was Waldbrände betrifft, an über 10 Orten. Wie können wir uns bitte schön schützen und was kommt auf uns noch zu im Rahmen dieser laufenden Klimakrise? Und darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Ich freue mich auf Manfred Weber, Vorsitzender der EVP im Europäischen Parlament und stellvertretender CSU-Vorsitzender. Und Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future. Hannes Jennecke, Schauspieler und Umweltaktivist. Sein Haus ist bei Waldbränden in Kalifornien abgebrannt. Manfred Gössel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern. Und Katja Horneffer, Meteorologin und Leiterin des ZDF-Wetterteams. Frau Horneffer, Robert-Koch-Institut hat das mal geschätzt. Über 5.100 Tote vor 4 Wochen. Jetzt bleibt es weiter heiß. Ist das neue Normal für die Zukunft? Jedes Jahr tausende Hitzetote.
Das wollen wir nicht hoffen, aber es sieht danach aus. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass die Hitzewellen häufiger kommen, dass sie länger bleiben, dass sie früher im Jahr kommen, dass sie größere Regionen betreffen und dass es in ihnen auch heißer wird. Da gibt es jetzt ganz aktuell eine Studie des Deutschen Wetterdienstes, die genau nachprüft, wie viel heißer diese Hitzewelle war, als sie es gewesen wäre in der vorindustriellen Zeit. Und das sind 3 Grad. Und jetzt überlegen wir, hatten jetzt 40 Grad, ganz verbreitet in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat 488 Stationen, an 467 wurden im Juni Allzeit- oder Monatsrekorde gemessen. Das heißt also, dass diese Hitzewelle jetzt 3 Grad wärmer war, als es vielleicht früher war. Man kann es mit nichts vergleichen. Es war eine historische Hitzewelle und es steht zu befürchten, dass wir die nächsten Hitzewellen nicht erst in 20, 30 Jahren haben.
Ja, und dann muss man sich ja fragen, ist dieses Leben, das wir kennen, eigentlich vorbei, Frau Neubauer? Also brauchen wir jetzt eine Siesta in der Mittagszeit? Arbeiten wir erst abends wieder effektiv? Und was ist eigentlich mit den Klimaanlagen? Also in den USA haben über 90% der Menschen Klimaanlagen, bei uns in Deutschland nur 6% aller Wohnungen. Also ist das eine Lösung?
Naja, natürlich müssen wir uns anpassen an Veränderungen im Klima, gerade weil sie langfristig kommen. Aber wir müssen, glaube ich, sehr vorsichtig sein, das hier jetzt als das neue Normal zu beschreiben. Denn das ist in diesem Jahrhundert gesehen noch einer der kühlsten Sommer, die wir erleben werden. Denn Stand jetzt, das ist ja das Problem mit der Klimakrise, heizen wir das Klima weiter auf. Das heißt, diese Hitzewellen werden schlimmer, wenn es nicht gerade super heiß ist. Dann kommt wahnsinnig viel Regen, wie wir gerade in Teilen Asiens erleben. Da mussten 700.000 Menschen evakuiert werden vor solchen Regenmengen. Das kennen wir auch ein bisschen hier. Das heißt, kurzfristig zu überlegen, wie kommen wir durch diese neue Hitzewelle, ist wichtig. Aber natürlich brauchen wir ganz langfristig einerseits Infrastruktur, die besser gerüstet ist. Ne? Unsere ganzen gebauten Städte sind überhaupt nicht vorbereitet, weder für Hitze noch für Wassermassen, für was da noch kommt. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich überlegen, wie stoppen wir jedes bisschen Klimawandel, was wir noch stoppen können. Und ich glaube, es gibt aber neben diesen Fragen von Klimaanlage, ja, nein, vielleicht, auch noch die viel tiefer gehende Frage von, was macht das eigentlich mit uns Menschen, mit uns als Gesellschaft? Also Nur man spricht mit einer durchschnittlichen Hebamme. Wie erlebt die so eine Hitzewelle? Das sind Menschen, die erfahren eine wahnsinnig fröhliche Nachricht. Das sind schwangere Frauen. Die sind eine der betroffensten Zielgruppen von Hitze. Die leiden wie Hund und die können nicht ein und nicht aus. Du kannst ja nicht weg. Und auch eine Klimaanlage kann natürlich einen Raum abkühlen, aber ja auch keine Hitze wegmachen. Man kann keine Hitze wegmachen. Wir können sie von A nach B verschieben. Und ne, gleichzeitig wissen wir, dass Stand jetzt, solange wir weiter fossile Energien verbrauchen, jede Klimaanlage das Weltklima natürlich auch wieder mit aufheizt. Das heißt, nicht nur infrastrukturell, nicht nur in Sachen Gebäude braucht es ein neues Denken über diese neue Zeit oder in Sachen Klimaschutz, sondern auch in der Frage von, wie schützen wir uns in unserer Erfahrung, in unserem Leben miteinander, wie sorgen wir füreinander, was heißt eine neue Empathie in dieser Zeit?
Wie schützen wir uns, Herr Jennecke? Das ist etwas, eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich jetzt seit letztem Jahr viel öfter stellen, nämlich Ihr Haus ist in Kalifornien abgebrannt. Jetzt gibt es Menschen, haben auch davor drüber gesprochen, die sind ganz schwer getroffen, weil sie nämlich nichts mehr haben. Sie haben wahrscheinlich noch einiges. Aber wie traumatisiert ist man trotzdem, weil man etwas verloren hat, was das eigene ist, eine Heimat, eine Unterkunft?
Also ich hatte immer den Luxus, zwei Wohnsitze zu haben. Ich war nur zum Arbeiten in den USA seit 2001 und habe das Haus meistens Mitstreitern zur Verfügung gestellt. Zuletzt hat eine sehr prominente Meeresschützerin das Haus bewohnt. Also mich hat es eigentlich nur indirekt betroffen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt spannender, über die Leute zu reden in Bordeaux, die evakuiert werden, über die Feuerwehrmänner, die dort ihr Leben riskieren und vor allem über die Untätigkeit sowohl von uns Verbrauchern und Verbraucherinnen als auch der Politik, als auch der Industrie. Also es sind ja drei Player am Tisch, die in den letzten Jahrzehnten einfach kläglich versagt haben, das muss man so sagen. Wir haben in Deutschland über 1 Million Wohnmobile. Es buchen über 3 Millionen deutsche Kreuzfahrten. Wir haben bis heute kein Tempolimit. Wir haben bis heute keine autofreien Innenstädte. Also schon in Holland, in Dänemark sind die uns ja um Jahrzehnte enteilt. Also mich wundert ein bisschen, dass so eine Hitzewelle passieren kann wie Ende Juni. Und in Berlin wird dröhnend dazu geschwiegen. Also das Wort Klimakrise kam Ende Juni bei 42 Grad kein Mal in den Medien. Und das finde ich halt ehrlich gesagt ein bisschen kurzsichtig.
Wir werden gleich über Politik sprechen. Wir schauen jetzt mal in die Länder, die ganz stark betroffen sind von Waldbränden. Und jetzt spreche ich gleich mit Jean-Marie Macron in der Waldbrandregion bei Bordeaux. Jean-Marie, wie gefährlich ist es denn in deiner Region, in der du bist? Und haben die Waldbrände eine neue Dimension?
Es ist gefährlich an einigen Orten, eben in dieser Region Gironde, in der ich mich gerade befinde, bei Andernos-les-Bains. Das ist ein paar Kilometer entfernt vom großen Becken von Arcachon, das sehr viele vielleicht kennen durch die Dünen von Pila. Und es ist so, dass eben sehr große Zonen hier evakuiert wurden. Es gibt auch Gebiete in der Gironde, die nicht evakuiert wurden und wo es einigermaßen sicher ist. Aber wenn Sie sich jetzt hier das Bild anschauen, wo ich gerade stehe. Es gibt hier halt sehr große Pinienwälder, Monokulturen, die immer wieder Feuer fangen. Und auch hinter mir ist so ein kleines Feuer, das immer wieder aufbricht. Und in den vergangenen Tagen war es hier wahnsinnig heiß, vor allem heute Temperaturen über 40 Grad teilweise. Und das sorgt dann eben in Kombination mit dieser Trockenheit dafür, dass diese Feuer zwar stabilisiert wurden, wurde uns von den Einsatzkräften gesagt, aber auf der anderen Seite halt immer wieder ausbrechen könnten, speziell dort, wo es schon gebrannt hat.
Ja, wie viele Urlauber sind denn eigentlich in dieser Region?
Das ist zu dieser Zeit nicht ganz so leicht zu sagen, weil eben sehr viele Urlauber, die eigentlich die Reise antreten wollten, ihre Reise zum Beispiel storniert haben. Viele wurden evakuiert. Gestern zum Beispiel ist der sehr beliebte Ferienort auch unter Deutschen, Lacanau-Océan, evakuiert worden. Da waren 4000 Touristen zu diesem Zeitpunkt vor Ort. Es ist so, dass die Gironde eine der beliebtesten Touristengegenden Frankreichs ist, die zweitbeliebteste sogar im ganzen Land. Und solche Städte eben wie Lacanau oder eben auch wie Arcachon, die sind wahnsinnig vom Tourismus abhängig. Das heißt, wenn hier eben die Zonen evakuiert werden, wenn Touristen wirklich abgeschnitten werden von diesen Wegen hierher, also das ist nur eine Folge von diesen Waldbränden, die natürlich viel katastrophalere Folgen haben, aber das führt dazu, dass die lokalen Wirtschaften komplett zum Erliegen kommen und viele Ladenbesitzer haben mir erzählt, dass sie Existenzängste jetzt haben, weil eigentlich die wichtigste Saison im ganzen Jahr, wo 2/3 des Umsatzes erzielt werden, einfach so wegbricht.
Ja, vielen Dank. Pass auf dich auf. Das Interview haben wir am Abend geführt. Herr Weber, ich war selbst mal als Jugendlicher in Griechenland, in Kavala und eingeschlossen von Bränden. Wir sind im zweiten Stock gewesen, mussten dann runter, weil in dieser Hotelwohnung dann einfach auch der Rauch stand. Wir waren unten, wir waren am Wasser gestanden. Wir haben gedacht, müssen wir jetzt vielleicht rausschwimmen, um uns zu retten, weil das Feuer auch immer weiter vorgerückt ist auf eine Raffinerie. Und wir haben die Löschflugzeuge gesehen, die es aber nicht in den Griff bekommen haben. Erstmal. Gott sei Dank haben sie es in den Griff bekommen. Aber damals wie heute frage ich mich, haben wir in Europa genug Löschflugzeuge und brauchen wir auch in Deutschland viel mehr Löschflugzeuge?
Wir haben in Europa nicht genug Löschflugzeuge. Das spüren wir jetzt auch bei den Bränden, die zu löschen sind. Das sind ja auch extreme Ereignisse, wo besondere Ressourcen notwendig sind, die teilweise ein Land alleine gar nicht zur Verfügung stellen kann. Deswegen plädieren wir schon auf europäischer Ebene parteiübergreifend seit langem dafür, da auch Europa die Möglichkeiten zu geben, gemeinsam in solche Mittel, eben Löschflugzeuge, Hubschrauber zu investieren, die dann an die Orte gehen, wo es wirklich zu diesen Megaschadensereignissen kommt. Ich glaube, wir können der Akutsituation, die wir dort erleben, nur Danke sagen bei all denen, die da helfen, den Feuerwehrleuten. Bei uns in Bayern ist das eine die mögliche Waldbrandgefahr, aber die Sache, die bei uns noch realer beim Klimawandel ankommt, sind die Hochwasser, die wir erlebt haben, die schlimmen Hochwasser, die wir erlebt haben an der Donau entlang, auch in meiner Heimat in Niederbayern. Und da können wir einfach nur dankbar sein, dass wir so viele Menschen haben, die ehrenamtlich dann bereit sind, zu helfen und zu unterstützen. Und ich teile ausdrücklich die Überlegung, wir werden uns auf diese Veränderungen jetzt einstellen müssen. Das eine ist, wie wir sie stoppen, wie wir sie bekämpfen, wie wir Klimawandel ernst nehmen. Und das zweite ist, wie wir uns darauf einstellen. Da gehören Klimaanlagen mit dazu. Übrigens finde ich die Diskussion ziemlich unproblematisch, weil in weiten Teilen Europas, im Süden, Spanien, Italien, Griechenland ist es ganz normal, dass man da so eine Klimaanlage hat, so wie wir eine Heizung haben. Die haben teilweise gar keine Heizung nicht eingebaut, weil es eben im Winter dann nicht so kalt ist. Also das ist eine ganz normale Sache, die man auch bei uns dann entsprechend anpassen sollte. Entsprechend ist es wichtig, dass wir da die Veränderungen annehmen und auch gestalten. Und die große Frage ist, wie können wir einen Beitrag leisten, dass CO2 nicht mehr in die Atmosphäre kommt.
Ja, und wie teuer wird das Ganze? Gibt es auf EU-Ebene so eine Schätzung für Deutschland oder für die gesamte EU, was uns die Klimakrise kosten wird?
Also das ist, glaube ich, kaum quantifizierbar, weil die Folgekosten für uns alle, ich nenne ein Beispiel, ich komme aus der Hallertau, wir überlegen jetzt beim Hopfenanbau Bewässerungsanlagen aufzubauen für den Hopfen, damit er weiter geerntet werden kann. Also in jedem Sektor findet jetzt die Anpassung statt und das auch mit ihren Kosten verbunden. Deswegen müssen wir überzeugen, dass jetzt die Vorsorge besser ist, besser investiert ist. Und ich sage nochmal ausdrücklich dazu, wir haben ja schon auch Zuschauer, die wahrscheinlich jetzt sagen, mein Gott, Wetter hat es doch schon immer gegeben und es hat doch schon immer irgendwo Waldbrände. Die Teile der Gesellschaft gibt es ja. Die sitzen, glaube ich, jetzt nicht hier am Tisch, aber die gibt es ja. Und wir müssen deutlich machen, das ist real, was da passiert. Das ist eine Veränderung.
Und zwar sehr real.
Wir müssen die Menschen, alle Menschen in der Gesellschaft dabei mitnehmen.
Ja, weil, Herr Gössel, viele Böden sind trocken. Und höchste Waldbrandwarnstufe herrscht morgen zum Beispiel in Bad Königshofen, Kitzingen, Ingolstadt, Manching und Roth, aber noch einigen anderen bayerischen Städten. Die höchste Waldbrandwarnstufe. Wie nervös sind da eigentlich auch Unternehmen, die Sie ja vertreten, wenn es um Waldbrände geht? Es geht ja auch um die Existenz. Wenn da ein Wald ist und der brennt, dann ist alles vielleicht futsch.
Das ist ein Aspekt tatsächlich, also der Wald, der zerstört ist, die Schutzmaßnahmen, die eingeleitet werden. Der zweite Aspekt ist immer bei größeren Waldbränden, man glaubt gar nicht, was alles dranhängt. Das ist übrigens jetzt auch in Frankreich und in Spanien der Fall. Die Lieferketten werden unterbrochen. Früher oder später wird irgendeine Zone abgegrenzt, werden natürlich auch Unternehmen evakuiert. Und es war gestern im Handelsblatt ein größerer Bericht darüber, was mich selber erstaunt hat, in dem mal geschätzt wurde, es war ein Forscher aus Barcelona, wo treten eigentlich bei den europäischen Waldbränden die größten Schäden auf? Hätte ich nicht gedacht, dass es in der Wirtschaft der Fall ist, durch unterbrochene Lieferketten. Die schlagen also noch viel, viel deutlicher zu Buche, nämlich etwa doppelt so stark wie die eigentlichen Waldbrände, was da zerstört wird im Wert, und sogar höher als die Gesundheitskosten. Der Mann, der macht es seit vielen Jahren und zählt in Europa erstaunlicherweise 60.000 Waldbrände. Also es ist eigentlich unglaublich, von den kleinen Feuern bis zu den großen. Die Aufmerksamkeit ist ja jetzt so groß, weil es auch in die Städteraten geht. Und dann ist natürlich gleich immer die Betroffenheit von mehreren 10.000 Menschen. Die Touristen ist immer ein Aspekt, was uns interessiert, aber die einheimische Bevölkerung ist gewaltig.
Genau, aber auch Touristen, die Wirtschaft. Da würde ich gerne mal nochmal einhaken, Frau Neffer, weil viele fragen sich jetzt in der Tat, bevor sie jetzt in den Urlaub fahren, Mittelmeer buchen ja sehr viele. Und jetzt hatten wir europaweit in den letzten Jahren noch nie so viel verbrannte Waldfläche wie jetzt. Gibt es eine Entwicklung, da würden Sie sagen, bezogen auf bestimmte Regionen vielleicht, da würde ich jetzt nicht mehr reisen? Vielleicht auch wegen der Temperatur, wenn man Gesundheitsbeeinträchtigungen hat, aber auch natürlich Waldbrandgefahr.
Also was man ja schon seit Jahrzehnten eigentlich beobachten kann, ist, die Menschen, die die Hitze nicht so abkönnen, sich eben Richtung Skandinavien orientieren. Mir geht aber bei diesem Waldbrandthema immer noch...
Ja, gibt's ja auch viel Wald in Skandinavien.
Ja, aber gibt's ja auch, da gibt's auch manchmal Waldbrände. Aber mir geht's bei diesem Waldbrand, bei dem Waldbrandthema möchte ich noch auf was anderes hinweisen. Nämlich auch hier bei uns in Deutschland ist natürlich der Mensch immer der Verursacher für den einzelnen Waldbrand. Ja. Ja? Und wenn ich mir das also überlege, wie krank ist eine Gesellschaft, dass Menschen offensichtlich fahrlässig oder sogar mutwillig sowas auslösen. Und dazu möchte ich jetzt hier wirklich ganz deutlich warnen. Morgen, wir erwarten ganz viel Sturm. Morgen wird also, wenn man irgendwo eine kleine Unachtsamkeit hat, betrifft nicht nur Bayern, sondern auch Baden-Württemberg, dann könnte es morgen auch in Deutschland solche Waldbrände geben. Nicht ganz schnell so schlimm, ja? Aber morgen wird ein ganz, ganz komplizierter Tag vom Wetter her und da besteht eine große Gefahr von Waldbränden. Also ich könnte nur sagen, wo sollte man in seinem Urlaub hinfahren? Da würde ich immer sagen, wir haben doch bei Corona alle gelernt, dass wir gar nicht weit wegfahren müssen, sondern dass es in unserer direkten Umgebung sehr schön sein kann. Man muss nicht weit weg sein, um einen schönen Urlaub zu erleben. Das also würde ich immer, dafür würde ich immer plädieren. Ja, Sie kennen vielleicht diesen schönen Ausdruck Remote Care. Wir lassen die Gebiete, die eigentlich schützenswert sind, besser in Ruhe. Da war jetzt gerade in der Antarktis, dass halt Menschen, die früher da gerne Leute hingeführt haben, weil das doch so schön ist und das Eis und so weiter, sagen, ich kann das nicht mehr machen, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich da hinfahre und Menschen zeige, wie schön das da ist, weil es eben halt so viele negative Wirkungen hat. Und so würde ich dafür plädieren, möglichst direkt vor Ort.
Ja, in Bayern ist es zum Beispiel sehr schön, da kann man bleiben. Allerdings haben es in Bayern die Bauern auch gar nicht so einfach, weil nicht nur Menschen leiden, auch Tiere leiden. Und da waren wir bei einem Milchbauern in Mühldorf an Inn und da haben wir uns mal angeschaut, wie geht es denen da eigentlich?
Landwirt Ulrich Niederschweiberer betreibt einen Milchviehbetrieb mit 70 Kühen. 70 Kühe, die Futter brauchen. Doch genau hier liegt das Problem. Durch die Hitze ist das Gras auf dem Feld komplett ausgetrocknet. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine grüne Wiese, ist bei genauerer Betrachtung vertrocknet.
Es sollte nur jetzt eben nicht der ganze Bestand wegkommen, weil das ist jetzt wirklich nur dürres Gras. Und dann ist die Pflanze blank und dann wäre auch der Wurzelstock praktisch auch noch ausgebrannt.
Schwierig, also für als Futter eigentlich nicht geeignet, also wirklich nur minderwertig.
Um mit dem Futter über die Runden zu kommen, hat Ulrich Niederschweiberer schon die Ration verändert. Doch das ist keine Dauerlösung.
Vor allem muss man dann jetzt planen, schon anfangen, dass man mit weniger Tiere plant, weil und schon einfach tatsächlich zum Schlachten gibt.
Eine drastische Maßnahme, denn für manche Kühe endet sie auf dem Schlachthof. Doch die Hitze spüren die Tiere schon weit vorher.
Die kriegen dann schon einen Kreislaufkollaps oder ist schon eine Kuh mal gestorben. Ja. Da hast du schon oft Angst, ja, ob's das überlebt.
Schon Temperaturen über 20 Grad bedeuten für die Tiere enormen Stress. Ab 30 Grad geht die Milchleistung zurück. Im Stall hat der Landwirt deshalb große Ventilatoren angebracht.
Darf man halt den Kopf auch nicht in den Sand stecken, sondern wirklich schauen, wie man mit der Situation zurechtkommen kann. Ich habe jetzt vorgestern groß gesät auf einem ganz trockenen Boom. Da gehe ich davon aus, dass es nicht keimt. Aber dann, wenn ein Regen kommt, dass dann zumindest draußen ist und dann keimen kann und auch wachsen kann.
Ulrich Niederschweiberer wartet auf Regen und mit ihm die Felder und Tiere.
Ja, und dann kommt natürlich sofort, denke ich, bald die Frage erneut an die Politik. Wie hilft man uns Bauern denn bitte schön, wenn die Kühe weniger Milch geben, das Getreide nicht mehr wächst wegen Dürre?
Die Maßnahmen, die wir da brauchen, sind Anpassungen vorzunehmen in den Bereichen. Wir haben natürlich auch im Süden Europas, wo wir heute schon, wo wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten hohe Temperaturen haben, wir Landwirtschaft. Das ist nicht so, dass jetzt.
Sollen wir jetzt Bananen anbauen statt Weizen oder was ist
ja, die Anpassung? Wir haben auch in Italien Kühe, die dort leben. Ja. Und in Italien haben wir jetzt und seit Jahrzehnten schon über 30 Grad im Sommer. Also man muss schon sagen, dass eine Anpassung möglich ist. Das ist nicht das prioritäre Ziel. Das prioritäre Ziel ist, dass wir jetzt alles tun als Europäer und global betrachtet, dass wir den Klimawandel in den Griff kriegen, soweit es noch möglich ist. Das ist unser Ziel, das wir haben. Aber dort, wo Anpassung gemacht werden kann, müssen wir das machen. Ich habe das Hopfenbauer Beispiel bereits genannt. Dort, wo wir bewässern können, sollten wir das entsprechend machen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Also die Maßnahmen müssen jetzt angegangen werden. Und der entscheidende Punkt ist, um dann wirklich zur Substanz zu kommen, weil wir reden hier wichtig die Frage, was betrifft uns das, wie betrifft uns das und wie real ist das, um auch denen, ich wiederhole das nochmal, von links- und rechtsextremen, vor allem rechtsextremen, die das negieren, die dieses Thema negieren in der Gesellschaft, europaweit, denen einfach entgegenzutreten und zu sagen,
aber,
das ist so nicht, deswegen müssen wir jetzt in die Maßnahmen kommen, wie wir stoppen.
Man wird es aber wahrscheinlich nicht mehr übersehen können, den Wandel. Haben wir dann bald ein anderes Bayern, andere Vegetation, andere Tiere, natürlich. Tropenkrankheiten?
Sollten wir machen. Also gerade auch die Landwirte, sie sprachen das an. Da ist ja Diversifikation das Stichwort. Ja? Viele machen das auch schon. Die sagen, also wenn sie eine, weiß nicht, Pflaumenplantage haben, dann habe ich eben nicht nur diese eine Sorte, sondern andere Sorten, weil wir uns ja eben auf die Extreme einstellen müssen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es Jahre gibt wie diese mit großer Dürre. Wir müssen uns einstellen auf Jahre, in denen es auch mal sehr viel regnet. Und genau darauf brauche ich dann halt auch verschiedene Pflanzen, die mit diesen unterschiedlichen Sachen klarkommen, die klimaresilient sind. Und das kann ich machen, indem ich eben unterschiedliche Sorten
habe. Ja, man muss, glaube ich, vielleicht, ich denke gerade, was denkt das ein Zuschauer, eine Zuschauerin, die uns gerade zuhört? Und ich, ne, dieser Reflex, wir erleben eine Hitze, da sitzen alle ganz betroffen rum und sagen, oh Mensch, da muss man einmal klarstellen, vor solchen Hitzewellen wurde seit Jahrzehnten gewarnt. Das ist wissenschaftlich bekannt gewesen, es wurde gewarnt vor Bränden. Und man muss sagen, es wurde weitreichend politisch bis heute ignoriert, bis dann irgendwer in einem Katastrophengebiet steht und ganz betroffen guckt, oh Mensch, die armen Leute. Da muss man sich ehrlich machen, das ist keine Überraschung und es sollte vor allem für Verantwortungsträgerinnen keine Überraschung sein. Das nächste ist, ja, wir müssen über Anpassung reden und es ist wichtig, dass wir Klimaanlagen und Permakultur und all diese Sachen besprechen, aber vielleicht uns auch ehrlich machen, wir sind auf einem 1,4 Grad Erhitzungssituation gerade. Wir bewegen
1,5 Grad sollte eigentlich die Grenze sein.
Da, ab dahin kommen noch mal ganz andere, sozusagen sogenannte Kipppunkte ins Spiel. Stand jetzt sind wir politisch, also wenn wir alle politischen Maßnahmen zusammenrechnen, reichen die gerade so eben auf, dass wir am Ende des Jahrhunderts nur bei 2,7 Grad globaler Erhitzung landen und nicht wie noch vor wenigen Jahren 3,3 und mehr. Das ist sozusagen die paradox gute Nachricht. Aktivismus, Einsatz, Handlung wirken. Aber es heißt auch, das hier ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es geht gerade erst richtig los mit neuen Klimaextremen. Und an eine 2, 3, 4 Grad heißere Welt werden wir uns nicht einfach anpassen können. Da wird sozusagen, dass jeder Ort der Welt betroffen, da wird es auch nicht in Deutschland sozusagen die Urlaubsregion geben, wo man einfach so lapidar mal guckt und alles wird gut. Da können wir uns nicht verkriechen. Das betrifft den ganzen Planeten. Ja. Das heißt, während wir über diese sehr gut prognostizierten Katastrophen sprechen und natürlich notwendigerweise ansprechen, wie wir uns akut anpassen, müssen wir darüber reden, dass wir eine Welt geschaffen haben, die für uns eine Lebensgefahr geworden ist.
Da haben Sie jetzt die Politik gerade angesprochen, deswegen komme ich jetzt gleich zu Ihnen, Herr Weber. Ich will nur klein anmerken, bei mir hat ein Lehrer in meiner Schulzeit, ein bisschen länger her, gesagt, ja, wisst ihr eigentlich bei Nürnberg unter dem Reichswald, was da drunter ist, unter dem Wald und dem Boden? Sand. Sind wir, wäre jetzt außer die Frage dann auch nochmal vielleicht bei Ihnen, auf dem Weg in auch eine Versteppung und vielleicht auch zum Teil langfristig wüstenähnliche Situation. Aber vielleicht erstmal, ich komme dann zu Sie zurück. Und zwar die Frage ja an die Politik, ob man das versäumt hat, das wirklich anzugehen.
Ich selbst habe Anfang der 90er Jahre technischen Umweltschutz studiert. War damals mein Thema, das hat mich ja bewegt, mich politisch zu engagieren. Und ich hatte damals eine ähnliche Situation, wenn man darüber geredet hat. Wir haben dann bayerische Experten eingeladen, damals in die Junge Union, wenn man darüber geredet hat, was heißt für Bayern. Wir haben in Franken heute schon Wasserknappheit. Deswegen wurde der Altmühltal, Donaukanal gebaut, um die Nürnberger Region mit Wasser zu versorgen. Und wir haben im Süden Europas eher zu viel Wasser und werden im Süden Bayerns eher zu viel Wasser und werden noch mehr haben. Das heißt, was heißt das dann für Bayern? Das haben wir damals analysiert und mir ging es damals auch so, dass man bei vielen politischen Gesprächen erstmal auf ein Stück weit Ablehnung und Negieren des Themas und so weiter gestoßen ist. Also es war ein langer Prozess, der notwendig war, wo viele sich eingesetzt haben, das jetzt in die Köpfe zu bringen. Ich glaube, leider Gottes muss ich sagen, das erlebe ich im Parlament heute auch, noch nicht alle haben leider verstanden, was das Problem ist. Das muss man gesellschaftlich sehen, dass das so ist. ist. Wir haben viele Populisten, die das nach wie vor negieren. Und die Frage ist jetzt, können wir jetzt aus dem Verständnis heraus, weil es ein breites Verständnis gibt in der Gesellschaft, jetzt die Aktion machen. Und bei der Aktion ist wichtig, dass wir es balanciert machen, ne? Dass wir es nicht ideologisch auch nicht einseitig machen, weil am Ende der Tage Nachhaltigkeit auch von den Vereinten Nationen geprägt ist als Umwelt, die Klimafragen, übrigens nicht nur Klima, Artenschutz und andere Themen sind genauso wichtig wie Klima. Das zweite ist die ökonomische Situation, die Menschen müssen Verdienst haben, müssen Erwerb haben. Und das Dritte, was wir hinkriegen müssen, ist das Soziale. Ja. Auch die ganzen Umstiegskosten.
Sie würden jetzt wahrscheinlich bei allem Ja sagen,
aber es passiert eben nichts.
Tja.
Also erstens, der Verbraucher und die Verbraucher sind gefragt. Und der versagt kläglich, weil der Fleischkonsum geht wieder nach oben. Wir fahren fast alle nur noch SUVs. Wir fliegen mehr denn je. Also ich glaube, der flugreichste Tag der Erdgeschichte war vor etwa 4 Tagen, 621.000 Flüge. Das ist ja völlig irre, wie wir reagieren. Das gilt natürlich leider auch für die Politik und die Industrie. Reden Sie mal mit Coca-Cola über Mehrweg. Das werden die kategorisch ablehnen. Einwegverpackung ist billiger. Plastik ist ein Ölprodukt. Also alles, was wir tun, was wir konsumieren, wie wir uns benehmen, widerspricht ja dem, was Luisa sagt. Wir müssen nebst der Anpassung den Klimawandel viel radikaler bekämpfen.
Jetzt müssen wir Herrn Gössl mal reinnehmen, weil jetzt geht es ja ein bisschen um die Wirtschaft, die jetzt nicht verantwortungsvoll aus ihrer Sicht handelt. Und wir haben nicht vergessen, die Wüstenfrage.
Ja, ja, klar. Zu reden.
Genau. Also, es gibt ja Zahlen, Daten und Fakten. Und es ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Und im Zentrum stand der Emissionshandel, den Europa aufgebaut hat, 2005. Und seither kann man ja messen, wie haben sich die Emissionen entwickelt in der Industrie, in der Energie zumindest, bei Flügen übrigens auch im Schiffsverkehr. Und die sind um die Hälfte zurückgegangen. Ich glaube, wenn man das nur wegwischt und sagt, es ist nichts passiert.
Moment, Sie sagen gerade, der CO2-Ausstoß hat sich halbiert.
Weltweit? Durch den europäischen Emissionshandel. Das heißt natürlich, ich kann nicht für China sprechen und ich kann auch nicht für die Vereinigten Staaten sprechen.
Was ist denn für Deutschland?
Aber der von Europa hat sich halbiert über die Emissionsrechte. Das ist tatsächlich passiert. Also das muss man schon mal einräumen. Und das ist ja das, was für unsere Unternehmen relevant ist. Und das hat vor allem die Industrie natürlich zu leisten gehabt. Es ist ein CO2-Preis eingeführt, der mittlerweile 80 Euro beträgt. Das hat auch sonst kein Kontinent auf dieser Welt, da sind wir alleine unterwegs.
Australien.
Was auch also Kosten, was ein im Prinzip ein richtiger Weg ist, ja sozusagen Effekte, die ich gegenüber Dritten habe, nachteilig über Preise einzufangen, so macht man das in der Marktwirtschaft. So weit, so gut. Mehrweg, na gut, also wenn man eine bestimmte Marke kaufen will, du kriegst natürlich auch die Cola im Glas. Das liegt schon ein bisschen am Verbraucher, wie er sich dann entscheidet. Es gibt wieder ganz viele, die Dosen, das sei unter den Jungen jetzt wieder sehr interessant. Aber wie auch immer, das Angebot gibt es, dass man auch im Mehrweg sein Lieblingsgetränk kaufen kann und unser bayerisches Bier sowieso, wenn ich sage.
Aber warum?
Also es gibt, nochmal, es gibt sehr, sehr viele Anstrengungen in der Industrie und wir haben das Problem, dass bei uns der CO2-Ausstoß höher bepreist ist als sonst irgendwo in der Welt. Und das führt wiederum dazu, dass viele dann nicht mehr mithalten können im weltweiten Wettbewerb. Nicht nur wegen der Energiepreise, aber eben auch wegen der Energiepreise. Mhm. Energieintensive Investitionen findest du jetzt in Deutschland
nicht mehr. Die Balance zwischen Wirtschaft,
gibt's nicht mehr.
Wohlstand, Erhalt. Also wir reden ja auch über Rentner, die nichts mehr haben. Und auf der anderen Seite müssen wir diese Investitionen ja eigentlich tätigen in den Klimaschutz. Wie gehen Sie da persönlich mit um, dass man das vereinen muss?
Da müssen wir einmal darüber reden, was die Klimakrise bedeutet. Ich glaube, Sie, Herr Weber, hatten in der Woche der Riesenhitzewelle im Juni gesagt, wir können die Industrie nicht töten, nur wegen dem Klimawandel. We cannot kill the industry. Was ich ein sehr schlecht getimtes Statement fand, ehrlicherweise, wo man sich ja fragen würde, hier sind gerade in Deutschland 5000 Leute gestorben, wäre das nicht der Moment, wo wir über das Töten reden? Was macht die Klimakrise mit den Menschen? Was macht die Klimakrise aber auch? Sie geht ja auch der Industrie an den Kragen. Also diese Idee, dass wenn wir weniger Klimaschutz haben, haben wir immer mehr Klimakrise, dann geht es der Industrie besser. Das ignoriert all das, was wir in den letzten 20 Minuten besprochen haben, nämlich dass die Klimafolgen ja unter anderem, wie Sie selbst benannt haben, die Industrie in außergewöhnlichem Maß treffen. Was kostet ein Hitzetag in Bayern? Sie sind ja hier mit verantwortlich für die bayerische Unternehmerschaft. 73 Millionen Euro, das ist unglaublich. Ein Hitzetag, was so eine Hitzewelle kostet. Und das heißt, man muss jetzt gar keine Ökomoral entwickeln, fände ich schön, muss man nicht. Aber man kann sich einmal die nackten Zahlen angucken und feststellen, diese Idee, man tut der Wirtschaft einen Gefallen, Und man rettet uns noch so ein bisschen fossil durch die nächsten Jahre, weil wir weniger Klimaschutz machen, ist eine Rechnung aus der Hölle. Die Klimakrise wird auch Industriestandorte auffressen. Und unsere Chance, die wir haben hier in Europa, ist zu sagen, Moment, wir wehren uns gegen den Klimawandel. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Industrien nachhaltiger werden. Damit schützen wir eine erneuerbare Industrie und lassen die nicht weiter an China abwandern und sorgen dafür, dass Menschen hier geschützt sind. Das ziemlich genaue Gegenteil passiert allerdings gerade in der deutschen, aber auch in der EU-Politik, wo ja auch Sie gerade dafür verantwortlich waren, Lieferkettengesetze, Verbrenner aus, Klimaziele und auch den Emissionshandel massivst abzuschwächen. Und dann kann man sich hinsetzen in so einer Katastrophe und sagen, nein, wir müssen mehr zum Klimaschutz machen. Aber in der realen Politik erleben wir in Berlin und in Brüssel das praktische Gegenteil.
Und das ist nicht richtig. Also zunächst mal muss man vorausschicken, wir reden ja von einer globalen Klimakrise. Dem Klima ist egal, ob jetzt in China, in Afrika oder in Europa oder in Bayern irgendwas emittiert wird. Dem Klima ist es wurscht. Und deswegen reden wir über globale Aufgaben. Und wenn ich dann auf Europa blicke, dann sind wir der Kontinent, der von Rumänien, einem armen Land, der einen Riesenbedarf hat, Häuser zu sanieren. Viel mehr als wir in Deutschland, weil der Häuserstatus dort schlechter ist. Die haben auch für die Klimaziele 2040 0% CO2 gestimmt. Die haben auch dafür gestimmt, dass wir das machen. Wir Europäer sind uns einig. Und das ist ein großer Schatz, dass wir das Ziel Klimaneutralität gemeinsam beschreiben. Politisch ein Riesenschatz, dass uns das europaweit gelingt. Übrigens darf man politisch dazu sagen, in Italien, in Spanien gibt es keine grünen Parteien. Es gibt dort kaum grüne Parteien, obwohl dort der Klimawandel auch mit Wucht zuschlägt. Also wir müssen schon europaweit die politische Landschaft analysieren, die wir haben. Ich sage, ich bin stolzer Europäer, weil wir vorangehen. Das Pariser Klimaschutzabkommen wäre ohne Europa, ohne Angela Merkel nie denkbar gewesen, nie denkbar gewesen. Wir sind heute der einzige Kontinent, der CO2 am Preis gibt, der das teuer macht für die Industrie zu emittieren. Wir sind der einzige große Global Player, der das macht. Und deswegen glaube ich, wir haben jetzt auch beim ETS beschlossen, dass wir mit über 90 Milliarden einen Sozialfonds daneben stellen. Dass wir den Menschen, die sich schwer tun, sich eine neue Wohnung zu leisten oder das Elektroauto zu kaufen, das, Entschuldigung, auch teurer ist als das normale Auto, denen zu helfen, in diese neue Zeit miteinander zu gehen. Und wir haben einen Außengrenzenschutz aufgebaut. Am Hamburger am Hafen wird für Stahl, das importiert wird, ein CO2-Preis draufgegeben. Das heißt, wir haben an der Außengrenze klargemacht, wenn du in Europa verkaufen willst, musst du CO2 bepreisen. Das sind Maßnahmen, die sonst kein so großer Player wie wir Europäer machen. Sie können zu Recht kritisieren, noch mehr, schneller, besser. Aber das ist das, was Europa macht. Und ich sag, es ist gut. Das schwächt niemand ab derzeit. Aber wo wir durchaus im Konflikt sind, ist die Ideologisierung, wenn es um die Technik geht. Ich sage Ihnen, durch den deutschen Atomausstieg haben wir 15 Millionen Tonnen CO2 mehr emittiert. Die Franzosen haben ein Drittel weniger CO2-Produktion, CO2-Emission auf die Stromkosten, als wir Deutsche das haben, weil sie Atom
anwenden. Aber jetzt alle AKWs ausschalten bei der Hitze.
Ich sag nur, der deutsche Atomausstieg und ISA 1 und 2 würden heute ganz normal laufen in der jetzigen Situation, würden wir weniger CO2. Und ein zweites Beispiel, weil Sie es genannt haben, die Frage Verbrenner. Der 520er Diesel, der in Dingolfing gebaut wird, also ein 5er BMW, ein großes, schweres Auto, ist der 520er mit Bioantrieb billiger und CO2-neutraler als der Elektroantrieb, wenn es die gesamte Produktionskette sich vergegenwärtigen. Und wir haben ideologisiert, wir haben gesagt, es darf nur elektrisch sein und verbieten den Brenner. Es gibt keinen Kontinent auf der Welt, der seine erfolgreiche Technik, nämlich den Verbrenner, eigenständig verbieten. Und da haben wir vielleicht einen Dissens über den Weg. Über dem Ziel sind wir uns einig.
Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, es wurde abgeschwächt.
Ja,
was wurde abgeschwächt?
Naja. Also das Kippen des Verbrenners aus ist ein Rückschritt in das fossile Mittelalter.
Und um Gottes Willen bauen Sie diesen einen BMW weiter, aber verhindern Sie nicht im Nebensatz, dass wir in Europa eine Verkehrswende hin organisieren. Es ist weitgehend anerkannt, dass wenn wir erneuerbar werden wollen im Verkehrssektor, dann brauchen wir E-Autos und dass ein paar Leute mit einem ganz bestimmten Spleen dafür ihr Wasserstoffauto fahren können.
Ich fahre privat seit 6 Jahren Elektroauto. Das sind tolle Produkte und BMW,
das
Audi, und die kommen jetzt alle mit den tollen Autos. Aber jeder Autobauer wird Ihnen sagen, wenn wir 35 definieren, dass keiner mehr verkauft werden darf, dann wird eines passieren, nämlich die Menschen werden 32, 33 sich noch Verbrenner wie die Hölle kaufen und wir werden den Kuba-Effekt haben, dass die Menschen die Fahrzeuge lang fahren, weil sie diese Technik nutzen wollen. Deswegen brauchen wir eine Brücke in diese Welt, in diese Welt von morgen. Und wenn ich es politisch übersetzen darf, in unserem Nachbarland in Tschechien ist eine Verbrennerpartei, die nur mit dem Verbrenner Wahlkampf gemacht hat, ins Parlament gewählt worden und die Sozialdemokraten sind nicht mehr ins Parlament gekommen. Okay. Das ist die politische Realität in Europa, über die wir reden müssen. Deswegen sage ich, wir müssen die Menschen mitnehmen und da bleibe ich dabei. Verbote,
den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, wird am Ende der Tage nicht den Effekt haben, den wir alle wollen.
Ich finde, das klingt so schön. Und ich hoffe, dass Menschen, die Ihnen zuhören, im Hinterkopf haben, was es gekostet hat, das zu tanken in der Energiekrise. Man spricht von Technologieoffenheit. Man meint in meinen Augen vor allem Technologieignoranz. Denn klar ist, eine Industrie wie die europäische ist zu klein, um sich anderweitig durchzusetzen, international, wenn wir uns nicht einigen. Das ist Absprache. Das hat nichts mit Verklemmung oder Verbote zu tun, sondern mit visionärem Denken, mit dem auf Technologien setzen, die eine echte Zukunft haben. Und jetzt verkauft man den Leuten den Verbrenner wie das große Stückchen Freiheit und verschweigt, dass sie an jedem fossilen Krieg mitzahlen, wenn sie tanken gehen. Das ist eine solche Überlastung. Und dabei wäre es doch ein Zeichen von Respekt, von Ehrlichkeit und auch übrigens von Freiheitlichkeit zu sagen, nein, davon verabschieden wir uns. Wir gehen gesammelt ins erneuerbare Zeitalter. Und ich glaube, auch bei Ihnen trifft eine Studie zu, die zuletzt noch mal gezeigt hat, weite Teile der Politik unterschätzen die Bereitschaft der Leute, Klimaschutz voranzutreiben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Das hat man gesehen, wenn man Politikerinnen und Politiker befragt, die denken, die Menschen sind viel mehr dagegen, als sie es eigentlich sind. Und ich glaube, da tut noch mal ein klarer Blick in die Welt, in Sachen Klima und in Sachen Öffentlichkeit ganz
gut. Herr Köstl ist schon auf dem Sprung.
Ja, es ist wirklich komplexer. Das möchte ich den Leuten unbedingt sagen. Es geht nicht nur um E-Auto oder Verbrenner. Wir haben das große Problem, dass wir derzeit unsere energieintensive Industrie verlieren. Jetzt kann mancher, der aktivistisch unterwegs ist, Juhu schreien. Aber die verlieren wir dann insbesondere außerhalb Europas. Das heißt, die Produkte brauchen wir auch. Das chemische Grundprodukte sind, die werden jetzt vorzugsweise aus China importiert.
Wir genau sind wie sogar die Autos.
Wir sind also noch, weil man sich nicht transformiert hat.
Nein, was zu teuer ist, Frau Neubauer. Das Gleiche ist jetzt, das ist Metall, Gießerei, Glas, Porzellan. Wir verlieren das alles und importieren dafür diese Produkte als Vorprodukte in die Industrie. Und da müssen wir halt, wenn wir den Anspruch haben, vorne zu marschieren, haben wir übrigens, auch in allen Positionen. Wir wollen vorne marschieren beim Klimaschutz. Wenn wir uns aber zu weit entfernen von unserem Wettbewerber, verlieren wir unsere eigene Wirtschaft. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wir verlieren dann auch die Akzeptanz.
Also Herr Köstl, das ist in der Wahrheit so ein
Balance.
Wir müssen da in der Balance bleiben. Das Institut hat berechnet, ein Tag über 35 Grad kostet, ich kann es kaum glauben, 948 Millionen Euro pro Tag in Deutschland. Das belastet ja auch die Wirtschaft, die ja investieren will. Das Völlig Geld richtig. Fehlt für KI-Investitionen etc. etc. Werden wir also wegen der Klimakrise auch wirtschaftlich abgehängt gegenüber Ländern, bei denen es nicht so heiß ist?
Ja, aber wobei, wir, glaube ich, sind jetzt nicht das heißeste Land. Wir haben die Kuba vorher ein Beispiel. Es ist wirklich bekannt, wenn über 28, über 30 Grad wird und es ist nicht gekühlt in der Produktion oder auch in den Büros, dann lässt die Leistungsfähigkeit der Menschen nach.
Jetzt,
ist so.
Aber Sie sind Sie vertreten doch auch Unternehmen, Jenneke, die erneuerbar Herr wirtschaften.
Ja, natürlich.
Aber Sie sagen nur, um es einmal noch mit Zahlen zu
aber es geht nicht
Sie
alles erneuerbar.
Davon,
es geht
dass die
nicht
Industrie
alles.
Verloren geht. Eine der großen Industrien, die wir verloren haben, war Solar, Wind und E-Mobilität. Das sind alles Zukunftsindustrien. Das sind alles potenziell nachhaltige Industrien, die haben wir unter anderem verloren, weil man einseitig fossile Industrien bevorteilt, politisch aber eben auch industriell. Und diejenigen, die sagt, wir gehen auf Zukunft, im Endeffekt jetzt gerade sanktioniert. Das heißt, auch da verlieren wir doch wieder Arbeitsplätze.
Ja. Jetzt Herr Jennecke, Sie führen wahrscheinlich weiter den Punkt.
Und dann? Nein, ich verstehe natürlich, dass eine Wirtschaft, die jahrzehntelang ein gewisses Geschäftsmodell, dass sie nicht über Nacht sich transformieren kann, ist mir total klar. Da ist geschlafen worden und das musste beispielsweise die deutsche Autoindustrie. Die deutsche Industrie feuert zu 1000 Leute, BMW, Mercedes, Audi, alle, jetzt neulich auch noch, was war es heute, glaube ich, BMW, 8000 Leute. Und natürlich, wenn man sich die Zahlen, die Verkaufszahlen von BYD, von Geely, von Leapmotor anschaut, die gehen so nach oben,
also
und zwar rasant nach oben. Und wir Deutschen werden abgehängt, weil wir halt lieber am Diesel herum manipuliert haben und Abgasprüfung beschissen haben, anstatt in die Zukunft zu gehen. Und das machen jetzt die Chinesen. Und ich habe echt Freunde, so Urbayern. Die wohnen in Diesen am Ammersee. Die haben so ein neues Auto gekauft und dieser BYD. Weil der kann halt mehr als der BMW. Also das ist halt der Unterschied. Die Wärmepumpe wandert als nächstes ab. Fissmann hat sein ganzes Geschäft schon verkauft.
Aber da muss man fairerweise sagen, das Elektrothema ist ganz anders, weil das hat viel damit zu tun, dass China massiv mit Dumping auf die Märkte geht und damit die Märkte übernimmt. Das, was sie bei Photovoltaik auch gemacht hat. Es war kein fairer Wettbewerb. Deswegen muss Europa sich schützen. Wir müssen Zölle gegenüber Elektroautos aus China auflegen, damit wir unsere Produkte in Europa schützen. Und die eigentliche Komplexität kommt noch auf uns zu, wenn wir über China reden. Wir werden nämlich für die Elektroautos die ganzen Rohstoffe aus China brauchen. Für die Batterien, Lithium und so weiter. Die kommen alle aus China. Das heißt, mit dem reinen elektrofixierten Weg, ich unterstütze den. Und das sind tolle Produkte, die unsere bayerische Autoindustrie jetzt schon anbietet. Tolle Produkte. Und das wird die Zukunft sein. Überhaupt keine Frage. Aber politisch vorzugeben, das ist der einzige Weg, ist in der Situation, wo wir von chinesischen Rohstoffen voll abhängig sind, zu 100% abhängig sind, geradezu fahrlässig, die eigene europäische Technik zu verbieten. Übrigens in China gibt es kein Verbot vom Verbrenner. Dort wurde der Long Range Extender, das ist eine spezielle Technik, Elektro mit dem Verbrenner zu verbinden, entwickelt. Das wäre bei uns rechtlich gar nicht mehr erlaubt, weil die linke Mehrheit im Europäischen Parlament das verboten hat. Deswegen bleibe ich dabei, wir werden die Technologieneutralität umsetzen. Du musst CO2-neutral fahren, die Vorgabe CO2-neutral bleibt, aber du musst die Technologieneutralität hinkriegen.
Ich finde es hochspannend und wir machen auch sofort weiter mit dieser politischen Diskussion. Aber ich habe natürlich nicht vergessen, dass Sie noch etwas zur Versteppung und vielleicht Wüstenbildung sagen wollten.
Ich wollte unbedingt noch was zu Regen sagen und ich wollte was zu dem 1,5 Grad sagen.
Ja, genau. Zwei Sachen. Sagen Sie mal und dann hätte ich auch noch eine Frage an Sie.
Ja, genau. Also zwei Sachen. Das eine ist schnell erklärt. Die Frage, wird Deutschland immer trockener? Im Zuge des Klimawandels wissen wir, dass es ja immer heißer wird. Das mit dem Niederschlag ist nicht so einfach. Auf längere Frist scheint Deutschland trockener zu werden, aber eigentlich nicht, weil weniger Regen fällt, sondern weil mehr verdunstet. So, und es verdunstet eben vor allen Dingen auch deswegen, weil sich ja die Vegetationsperiode verlängert, auch die Pflanzen ziehen aus dem Boden raus. Also es wird wahrscheinlich auf längere Frist in die nächsten Jahrzehnte in Deutschland langsam trockener, aber so eine Versteppung müssen wir jetzt noch nicht in den nächsten 10 Jahren befürchten. Das ist eine. Das nächste ist das 1,5-Grad-Ziel. Da ist es mir ganz wichtig, dass vielen Menschen, also Ihnen hier vielleicht am Tisch allen, aber vielleicht nicht unseren Zuschauern klar ist, dass wir hier in Deutschland schon bei 2,5 plus minus 0,4 Grad sind. Ja, wir denken immer 1,5 Grad, ne, das liegt doch gar nicht so viel. Aber bei uns hier in Deutschland sind wir schon weit darüber hinaus. Und nur deshalb ist auch zu erklären, dass wir solche Hitzewellen wie Ende Juni hatten.
Jetzt frage ich nochmal nach, weil was ich recherchiere, was ich lese, das sind, dass wir so CC-Fliegen, Scharmbodensee haben schon länger, dass wir jetzt eine Hornissenart in Deutschland haben, die einwandert aus Asien. Kann auch gefährlich sein. Und was mich jetzt heute erreicht hat, man soll bei Hunden, wenn sie Hunde haben, aufpassen bei bestimmten Seen, wenn sie dann Stock reinwerfen und der holt den mit raus wegen den Blaualgen, die wegen der Hitze jetzt da drin sind. Die können, also nicht nur für Hunde, auch für immungeschwächte Menschen natürlich oder Kinder, höchst gefährlich sein. Ist das, das war vorhin schon die Frage, die neue Realität?
Wahrscheinlich schon. Also wenn wir gerade diese Seen ansprechen und die Blaualgen, da gibt es ja natürlich auch Tipps dafür. Also wenn ich sehe, ich kann meine eigenen Füße nicht mehr sehen, wenn ich da reingehe, dann sollte ich da am besten mal nicht mehr reingehen in diesen See. Auch bei kleinen Kindern.
Das sieht wirklich blau aus dann.
Ja, genau. Also man muss bei sowas natürlich aufpassen. Und Sie sprechen genau das an. Natürlich bekommen wir invasive Arten jede Menge. Die Tigermücke ist auch so ein Beispiel oder Ambrosia, alles Mögliche. Und auch da sind wir ja noch gar nicht drauf eingestellt. Ja, und das wird sich weiter nach Norden verschieben, diese Habitate der einzelnen Pflanzen und Tiere. Und damit muss man umgehen. Und da ist natürlich der Punkt, den wir vorhin auch schon kurz hatten. Es ist natürlich wichtig für uns nach Südeuropa zu gucken, was da gemacht wird im Sinne von Landwirtschaft und so weiter. Was können wir uns von denen auch abschauen?
Bleiben wir mal kurz bei den Verbrauchern, Frau Neubauer. Wo ist denn eigentlich die finanzielle Belastungsgrenze, die man den Menschen aus Ihrer Sicht zumuten kann? Also E-Auto, Solardach, Wärmepumpe. Für viele ist es ja einfach nicht machbar. Mhm. Die müssen sehr hoch verschulden. Okay. Sagen Sie, die Banken sollen bitte günstige Klimakredite ausgeben. Oder wie wollen wir das machen?
Genau, also man muss vielleicht einmal von vorne anfangen. Die größte Belastung kommt schon erstmal gerade von den Klimafolgen. Also ich weiß nicht, ob Sie sozusagen das in dem Umfeld kennen. Meine Großmutter, die ist mittlerweile 93, die ist dehydriert vom Stuhl gefallen. Wir mussten einen Rettungsdienst suchen. Und so ein Körper, so ein menschlicher Körper, der auf diese Temperaturen nicht eingestellt ist, das können wir gar nicht in Kosten aufwiegen. Das heißt, die ersten Kosten, die wir haben, sind jetzt gar nicht Klimaschutzmaßnahmen, sondern erstmal, das dürfen wir
nicht so viel brutto
als Enkelin gesprochen, würde ich sagen, das ist erstmal der allerhöchste Preis, dass ich in jeder Hitzewelle mich frage, packt das meine Großmutter? Und ich kann mir nur vorstellen, wie vielen Millionen Menschen in Deutschland das genauso geht und die sich gerade wahnsinnig alleine fühlen, gerade auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir bis heute kein Stückchen empathischen Beistand von unserem eigenen Bundeskanzler dafür erfahren haben. So, und jetzt Jetzt gibt es, wenn wir das wirtschaftlich berechnen, natürlich unglaubliche Kosten, die diese Klimafolgen wirtschaftlich haben. Und was uns jede halbgare Studie zeigt, ist, dass jede Investition, ob privat oder industriell oder als ganzes Land gesehen, jede Investition für Klimaschutz ist immer noch günstiger, als nichts zu tun und dann einfach die Klimafolgen kommen zu lassen. Und jetzt braucht es natürlich, um auf Ihre Frage einzugehen, für die Einzelnen, für die Haushalte, am besten soziale und natürlich sozusagen nachhaltig finanzierbare Programme. Hm. Und das ist natürlich ein Drama, dass jetzt gerade die Bundesregierung zuletzt entschieden hat, zum Beispiel die sehr beliebte Subventionierung für Wärmepumpen, ne, in Teilen zumindest wieder rückabzuwickeln, in Sachen Solaranlagen auf dem Dach, auch genau da wieder zu kürzen. Also genau an den falschen Ecken und Enden, das wahnsinnig beliebte 29-Euro-Ticket, bei dem wir wussten, es ist eine wahnsinnig tolle Maßnahme, auch da wieder das natürlich dann für so einen Tankrabatt einzutauschen. Das heißt, wir sehen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auch privat gesprochen, Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren und subventionieren, dafür zu sorgen, dass sich schnell rentiert. So eine Solaranlage hat man ja auch schnell wieder drin.
Im Endeffekt, Herr Weber, kommt daraus dann die Frage, müssen wir jetzt viele, vielleicht auch Sozialleistungen runterfahren, um Klimaschutz zu finanzieren? Zerreißt dann quasi die Regierung und kommt dann die AfD und sagt, juhu, wir wissen es eh besser, es gibt keinen Klimawandel und die Leute wählen aber irgendwie vielleicht sogar aus Verzweiflung dann AfD.
Wir haben während uns noch an den Beginn dieser Legislaturperiode, als die neue Regierung kurz vor dem Amtsantritt stand und wo noch eine Grundgesetzänderung durchgeführt worden ist, dass unser Land sich massiv verschuldet jetzt und investiert in die Zukunft. Und haben die Grünen durchgesetzt, dass große Teile der Investitionen jetzt in den Klimaschutz gehen. Deutschland, auch Europa investiert massiv in den Bereich. Wir haben auf der europäischen Ebene mit ETS, mit dem Handelssystem, hunderte von Milliarden an Einnahmen, die wiederum teilweise in das Emissionshandelssystem, das eben CO2 einen Preis kriegt und damit gespart wird, CO2 eben nicht emittiert wird. Also das ist der Mechanismus, der wirkt und der wirklich auch Ergebnisse erzielt hat. Insofern kann man immer mehr tun. Ich bin ja dabei, kann man immer mehr tun. Aber wir haben Interessenkonflikte, das muss man klar sagen. Weil, Entschuldigung, bei jeder Windkraftanlage, die draußen gebaut wird, haben wir die Diskussion, wie schaut es dort mit dem Artenschutz aus, mit der FFH-Richtlinie. Wir haben bei den Fragen seltenen Erden in Schweden Vorkommen für Lithium. Aber die Experten sagen uns, wenn wir dort die Bodenschätze rausholen wollen aus der Erde, wie das die Chinesen und die Afrikaner auch machen, dann wird das massive Eingriffe in das dortige Ökosystem bedeuten. Und wir verweigern das. Wir exportieren, wir geben das an die Chinesen und Afrikaner ab, damit wir es ja nicht mitkriegen. Wir müssen uns ehrlich machen.
Also wir machen uns
in diesen Interessenkonflikten werden wir auch priorisieren müssen. Deswegen glaube ich, dass wir auch darüber reden, ob wir vielleicht nicht generell FFH-Recht und so weiter, also dieses Artenschutzrecht aussetzen, aber für den Aufbau der Infrastruktur, Stromnetze aufbauen und so weiter,
gesagt,
jetzt diese Gesetze ein Stück weit in die zweite Reihe stellen.
Also es gibt ja viel banalere Dinge. Solardachpflicht. Was hindert uns daran, auf jedes IKEA, jedes Bauhaus, jedes Tankstellendach PV zu nageln? Damit wäre eine unglaubliche Energiequelle. Was ist die Panik vor Geboten oder Verboten? Es gäbe keine Religion, wenn Menschen nicht Gebote und Verbote lieben würden. Wo bleibt das Tempolimit? 1,8 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Wo bleibt das? Warum subventionieren wir, glaube ich, 60 oder 65 Milliarden pro Jahr in
Klimafragen? Aber ich frage jetzt mal, weil Sie beide auch grünen Parteibuch haben. Die Grünen haben es auch nicht realisiert in der letzten Regierung, oder?
Ja gut, da gab es Tempolimit. Das hatte drei Buchstaben. Das Scheitern der Ampel, das hieß FDP. Die haben einen Koalitionsvertrag unterschrieben. Ab dem Moment haben sie sich wie eine Oppositionspartei genommen.
Glaube,
also das ist jetzt dieses Grünen-Bashing ist so ziemlich das Langweiligste, was ich kenne.
Das ist ja auch an der Stelle ist ja
alles ganz Ideologie. Klar. Also Umweltschutz, Tierschutz ist Ideologie, Naturschutz, Habitatschutz.
Ich frage mal, hätten die auch die Regierung?
Die FDP hat die Regierung letztendlich... Entschuldigung, was ist daran Ideologie?
Aber hätten die Grünen die Regierung scheitern lassen müssen, weil nicht genug getan wird für Klimaschutz beispielsweise?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wir brauchen, was wir sozusagen eine intakte Demokratie, eine intakte demokratische Regierung sind sozusagen das Allerwichtigste, was wir brauchen für gerechten Klimaschutz. Das heißt, ich habe auch ein Rieseninteresse daran, dass eine Regierung unter Friedrich Merz, den ich ganz offensichtlich nicht gewählt habe, dass die erfolgreich sein kann. Umso mehr schmerzt es mich, was da wieder abgeht, dass sie seit einem Jahr lang das nicht auf die Kette bekommen und dass unser Klimaschutz ja nicht einfach gleichbleibend auf einem niedrigen Niveau bleibt, sondern aktuell runtergefahren wird. Und dabei, und das muss man wirklich sagen, wählt man dann, also es ist eine Katastrophe da. Wir haben die Bilder gesehen, wir hören die Geschichten. Dann sind da für eine Woche alle betroffen, ja, und dann gehen die Temperaturen wieder ein bisschen runter. Und was wir hören, sind Ausreden nach Ausreden nach Ausreden.
Ich muss leider sagen, dass wir die Diskussion immer nur deutsch führen.
Dabei
wir machen die Gesetze für ganz Europa, im Europäischen Parlament für ganz Europa.
Genau,
und ich muss Ihnen sagen, nächstes Jahr steht Le Pen vom Élysée.
Ja.
Nächstes Jahr steht Le Pen vom Élysée.
Das ist die politische Realität in Frankreich. Was Sie jetzt in Europa gemacht haben, ist mit Stimmen der rechtsextremen Klimaschutz abzuschwächen.
Das jetzt Bordeaux hat. Insofern, in so einer Situation muss es uns gelingen, die Menschen für den Weg zu gewinnen. Wir sind uns im Weg, glaube ich, einig. Sie wollen neu ambitionierter sein, kann ich akzeptieren, aber im Weg, in der Zielrichtung sind wir uns einig. Ich sage Ihnen politisch betrachtet, 2029 ist die nächste Europawahl. Kaczynski ist in Polen sehr, sehr stark gegen Donald Tusk. Le Pen klopft an die Tür vom Élysée. Das ist, und schauen Sie uns die AfD-Werte in Deutschland an. Das ist die Realität, in der wir sind. Das heißt, wenn es uns politisch nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen, und die Grünen haben bei der letzten Europawahl europaweit die Hälfte der Mandate verloren. Aber das heißt, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen auf dem Weg im sozialen Bereich und wenn wir die Arbeitsplätze nicht sichern und sie nicht über hohe Energiekosten aus Europa austreiben, dann werden wir diesen Weg nicht gehen. Dann werden wir auch kein Vorbild für die Welt sein. Weil es wird nur gelingen, wenn wir Klimaschutz mit Wohlstandssicherung und der sozialen Flagge, ich bleibe noch mit dabei, die haben wir noch gar nicht diskutiert, ob sich die Kassiererin an der Kasse dann den Elektroauto leisten kann überhaupt. Über das haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert. Das wird irre Kosten verursachen und das kann man bisher nicht beantworten. In all den Fragen brauchen wir Balance. Ich wäre fürs Gemeinwohl, für den Mittelweg, fürs Miteinander. Das ist das, was dieser Kontinent
Sie
dringend
braucht.
Sie haben
vorher gefragt, Herr Nitsche, was die Leute so befasst im Moment, ja. Und was die Leute befasst, wird ja regelmäßig erhoben. Also was sind eure größten Ängste und Sorgen? Die größten Sorgen und Ängste in Deutschland sind derzeit, dass ich mir mein Leben nicht mehr leisten kann. Ich muss einfach mal alle wieder runterholen. Sagen, ich komme mit meinem Geld nicht mehr über die Runden. Das beschäftigt die Leute. Und mehr als die Hälfte der Deutschen, die haben kein Eigenheim. Die wohnen zur Miete, die befinden nicht über eine Wärmepumpe
auch, ja,
und die können vielleicht ein Balkonkraftwerk sich anschließen und ein bisschen Strom sparen, wenn sie es leisten können. Deshalb ist es schon wichtig, dass man nicht ein Ziel über alles überhöht und sagt, das andere drücke ich jetzt nach unten. Das wird in einer Demokratie nicht funktionieren. Wir müssen wirklich die Nachhaltigkeit vorantreiben, Klimaanpassung, Klimaschutz, Treibhausgase runter und dann Wirtschaft und Soziales verbinden. Ja. Sonst werden wir das nicht schaffen.
Aber
und
damit wir brauchen doch keine neuen Gaskraftwerke, wenn Sie
doch
das ernst
sogar
machen,
was
Sie
gerade sagen. Ja, kann, ja genau Sie brauchen es eben schon, weil drei Wochen, Entschuldigung, das ist durchgemessen, Sie müssen damit rechnen, dass wir auch mal eine Dunkelflaute haben. Kein Solar, kein Wind, über etwa drei Wochen.
Aber dann könnte man wie die Chinesen in Speichertechnik investieren.
Das wird alles kommen.
Das kommt aus China, das ist das Problem.
In den nächsten Jahren, nein, so weit sind wir noch nicht, selbst Batteriespeicher können, aber das ist ja eine Lösung, können stundenweise arbeiten. Das heißt, der Mittagsstrom, den wir haben, in den Abend rein transportieren, das müssen Sie aber aufbauen mit Netzen. Das teuerste sind die Netze. Wir werden in den nächsten Jahren nur in Deutschland etwa 700 Milliarden Euro für Stromnetze ausgeben. Das muss man alles finanzieren. Man muss den Leuten sagen, ihr werdet das bezahlen müssen. Da kommt keiner. Und nochmal, wenn wir hier nicht im Gleichklang gehen, dass der Wohlstand und die Arbeitsplätze erhalten werden und dieser Weg gegangen wird, dann haben wir keine Chance. Wir werden dann verlieren. Dann wird auch das Thema Klimaschutz unter die Räder kommen.
Und
das
Sie
ist
was?
Unsere Sorge.
Und nur um eine Sache kurz klarzustellen, weil Sie tun jetzt so, als wäre irgendwie da oben der Klimaschutz und jetzt muss ich alles dem unterordnen. Da oben ist die Klimakrise und wir müssen uns sagen, wir sind dem ausgeliefert. Wirtschaft, Demokratie, Industrie, Arbeitsplätze, die Menschen, die sich das Tanken nicht mehr leisten können, weil fossile Kosten explodieren. Es ist nicht die Idee von irgendwem, weder von der Partei noch von der Aktivistin, sonst von wem. Ist es ein globales Problem,
so.
Deswegen haben wir globale Verhandlungen, genau. Gott sei Dank, die genau. darauf ausgelegt sind, dass sich alle Mitgliedstaaten engagieren. Und was hier jetzt passiert ist, wir sind nicht sozusagen, wir schließen uns nicht einfach aus Jux und Dollerei, weil wir keine Hobbys haben, irgendeiner Klimaagenda an, sondern wir machen die Augen auf, wir hören der Wissenschaft zu und stellen fest, dass wir Optionen haben, dass wir Handlungswege haben, uns zu schützen, unsere Lebensgrundlagen, unsere Existenzen, die nichtmenschliche Umwelt ja eben auch. Mhm. Und dafür müssen wir aber wegkommen von den Ausreden. Sie reden von einer europäischen Demokratie, die sich für Klima zusammentun muss. Ich bin absolut bei denen und kann aber nicht verstehen, wie Sie dann Klimaschutz aufweichen mit Stimmen der Rechtsextremen, Sie reden davon, nur, dass wir die Menschen begeistern müssen.
Dass wir die Debatte eben so führen müssen, dass Sie auch mit Klimaaktivisten in Polen reden. Weil es gibt dort keine
grüne Partei. Und Gott sei Dank gibt es da auch meine Kolleginnen und Kollegen,
keine grüne Partei dort. Das ist die Realität in diesen Ländern. Deswegen, das ist schon ein Problem, weil wir europäische Demokratie haben und nicht alles am deutschen Wesen.
Wir haben in Deutschland Ende Juni und kein Politiker in Deutschland redet über die Klimakrise.
Die entscheidende Frage für mich nochmal ist:
Das müssen wir ja vermitteln, woher die Brände kommen.
Wenn junge Menschen sich so einbringen, dann ist
das unrespektabel. Das müsst ihr doch nicht.
Jeder, der sich heute auf die Straße begibt und auch gegen den Klimawandel kämpft, hoch anerkannt. Ich möchte nochmal auf mich kommen. Ich war junger Mann damals, 90. Und für uns war damals das Waldsterben, das damals ökologische Desaster, dass der Wald stirbt. Da waren die Prognosen ähnlich schlimm. Wir hatten mal in den 60er, 70er Jahren in Bayern eine Situation, wo der Ammersee, der Chiemsee übersauert waren, dreckig waren, weil alle Abwasser eingespeist werden. Heute haben wir mit dem Wald keinen, in dem Waldsterben-Zusammenhang kein Problem mehr. Und wir haben heute Trinkwasserqualität am Chiemsee und am Ammersee. Was ich auch sagen will, ist, wir müssen das Thema nicht nur mit Angst angehen, wir müssen es mit Optimismus angehen.
Es gibt auch
es ist eine große Aufgabe, es ist eine Riesenaufgabe.
Übrigens, aber wir können das schaffen. Industrie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft, da wurde der CO2-Ausstoß gesenkt. Kann man immer sagen, nicht genug. Aber weil Sie gesagt haben, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Jetzt sagen Sie noch mal, was wäre jetzt Ihre Empfehlung an die Politik?
An die Politik?
Ja.
Oh, toll. Ja. An die Politik. Da würde ich natürlich alles, das, was Luisa Neubauer auch vorhin schon mal gesagt hat, was zurückgedreht wurde, wieder dahin drehen, wo es hingehört.
Es wurde nichts zurückgedreht, möchte ich nur mal klarstellen. Gut, also, die Ziele beim Klimaschutz stehen. Ne?
Es braucht ganz dringend Sanktionen für klimaschädliches Verhalten und es braucht Unterstützung für klimafreundliches Verhalten. Mein Punkt ist eigentlich ein ganz anderer. Jeder von uns ist auch in gewisser Weise ein Vorbild. Wir sind Unternehmer, wir sind Politiker, wir sind Autoren, wir sind Schauspieler, was auch immer wir sind. Und in unserem kleinen Umfeld, auch unsere ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer haben einen eigenen Beruf, ein eigenes Umfeld. Und wenn sie da vorangehen mit kleinen Schritten, dann sind wir in der Masse eben doch viele. Das ist so. Wir denken immer oft, naja, ich würde ja was tun für das Klima, aber mein Nachbar tut es nicht. Aber da gibt es eben genau jetzt diese Untersuchung, die sagen,
nein. Jeder Einzelne
kann was tun. Also, Zum Beispiel, ich kann mich mit anderen zusammenschließen, damit wir zum Beispiel gemeinsam eine Wallbox nutzen können, wenn sich das nicht jeder leisten kann oder so weiter. Ich kann dafür sorgen, dass in meinem kleinen Dorf der Windpark, ja, dass da alle davon profitieren können. Ich kann dafür sorgen, dass kühle Ortekarten, die ganz wichtig sind jetzt in so einer Hitze, dass eben halt ältere Menschen oder vulnerable Bevölkerungsgruppen wissen, wo sie hingehen können, um sich mal wieder abzukühlen, dass sowas breiter wird, dass wir noch mehr, und wir haben ja schon einige Klimaschutzmanager in den einzelnen Gemeinden, dass sowas häufiger ist und besser wird, damit eben zum Beispiel Infrastrukturen, wir sprechen über Krankenhäuser, in Krankenhäusern können eigentlich bei solcher Hitze weder die Patienten vernünftig versorgt werden, noch hat das Personal die richtigen Arbeitsbedingungen, um da überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Und das alles muss geändert werden. Und das ist die Forderung.
Aber da muss man Geld rein. Pflanze einen Baum, weil jeder Baum 1 bis 2 Grad Temperatur in seinem Umfeld abkühlen kann. Ist das etwas, wo wir sagen, wir brauchen jetzt ein Begrünungsprogramm, weniger Versiegelung in den Städten, müssen wir das rückbauen?
Macht ja Paris. Es gibt ja ganz viele Städte, die es längst machen.
Das kann sein, und dass die Städte in besonderer Problemlage sind, ist für jeden mal nachvollziehbar. Deswegen ja zu mehr Grün aus den Bereichen. Insofern, wofür ich werbe, ist, wir müssen uns zeigen, dass es gelingt, den Klimaschutz mit der wirtschaftlichen Wohlstand zusammenzubringen in den sozialen Fragen. Und das Zweite, was uns gelingen muss, ist, die Gesellschaften davon zu überzeugen. Ich sage das nochmal, in der Demokratie ist nochmal notwendig, dass wir Menschen davon überzeugen. Und
die Mehrheit.
Wir machen es europaweit. Ich muss leider ein bisschen darauf beharren. Wir machen es europaweit. Wir Deutsche haben ein hohes Bewusstsein dafür. Da ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte viel gewachsen. Aber in anderen Ländern ist halt das Problem, schauen Sie nach Frankreich, die Gelbwesten, Sie erinnern sich an diese Demonstrationen von normalen Bürgern, übrigens auch von auf linker Seite, Mélenchon, der linke Kandidat in den Präsidentschaftswahlen, macht ganz massiv Stimmung gegen die hohen CO2-Preise. Also von beiden extremen Seiten her wird Stimmung gemacht gegen diese CO2-Belastung, die da kommen wird. Ich will diesen Weg gehen, ich will, dass wir ihn gut gehen, aber er muss am Ende der Tage auch ökonomisch funktionieren.
Über Technologie. Das Fantastische ist ja, wo wir jetzt das Hitzeproblem haben,
oder die fehlende Kühlung. PV-Anlage mit Kühlanlage passt wunderbar zusammen. Wir haben ja einen Überschuss an PV-Strom hier in Bayern. Es muss regelmäßig abgeregelt werden zur Mittagszeit. Diesen Strom über Speicherjenike in die Kühlsysteme rein. Das ist völlig neutral. Also da kann man ganz viel machen.
Wenn man beim einzelnen Haushalt bleibt, weil wir kurz am Ende der Sendung sind, interessiert mich noch, soll man sich so ein Balkon ein Solarpanel auf den Balkon legen, damit wir die Klimaanlage beheizen können.
Wäre zum Beispiel eine Lösung. Also diese Sachen sind ja günstig, ja? Und dann kann man das natürlich machen. Und gerade im Sommer sind wir dann fast autark. Wenn jeder von uns autark ist, haben wir am Strom schon mal sehr viel gespart.
Also, das lustigerweise in der Runde überhaupt niemand. Jeder Verbraucher hat einen Geldbeutel und das ist die schärfste Waffe, die wir in der Hosentasche haben.
Ja, und dann müsste man vielleicht auch feststellen, es ist wieder eine Hitzekatastrophe. Seit Jahren hofft man, die nächste Krise wird dann irgendwie der Aufwachmoment sein. Und ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen live verfolgen, dass es eben nicht so einfach ist, sondern dass eingeübte Gründe oder Ausreden, was auch immer, da sind. Und wenn nicht Druck da ist, wenn Menschen sich nicht organisieren, sich zusammentun, das heißt ja auch immer, ich fange privat an, mich als öffentliche, als Teil der Demokratie, als öffentliche Person, als Teil der Demokratie zu begreifen, dann funktioniert es nicht. Und ich hoffe um alles in der Welt, dass Menschen diese Hitze gerade erleben, die diese Brände sehen, feststellen, wir wollen nicht, dass es immer schlimmer wird. Und dafür braucht es Leute, die sagen, okay, dann legen wir los und werden richtig laut.
Wir legen los, wir machen weiter. Wir müssen mit dieser Klimakrise zurechtkommen. Wir müssen schauen, dass es auch finanzierbar ist, auch für den Einzelnen. Die Politik ist gefordert, jeder Einzelne ist gefordert, haben Sie gesagt, und kann schon mit kleinen Maßnahmen in der Summe viel bewirken. Wichtige Sendung. Wir hoffen, dass die nächsten Tage, auch was Waldbrand betrifft, in Bayern nicht so extrem werden, wie das vielleicht zu befürchten ist. Wir hoffen, dass es ein angenehmer Sommer wird, aber wir wissen auch, es braucht uns. Kopf in den Sand oder in den Wüstensand bringt nichts. Deswegen danke fürs Zuschauen. Das war die Münchner Runde. Schönen Abend.